Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 22. Juni 2026. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen, zum Teil euphorischen Rückmeldungen, die ich bekommen habe auf meine Wut- und Zweihänderreden zum Abschluss der letzten Woche. Ich habe mich jetzt in den Schweizer Bergen etwas erholt. Ich bin absolut gut drauf jetzt und entspannt mit mir im Reinen. Das heißt, ich kann jetzt noch einen drauflegen gegenüber dem letzten Donnerstag, Freitag und Samstag. Nein, es hat mich gefreut, dass diese etwas schärfere Tonalität bei Ihnen sehr gut ankommt. Denn natürlich in der heutigen Zeit muss man auch die Worte wählen. Und es gibt da so viele Flammenwerfer-Rhetoriker da draußen, die allerdings geistigen Schwachstrom verbreiten. Flatterstrom gewissermaßen. Aber das eben überkompensieren mit einer Rabiatheit, mit einer auch Robustheit der Sprache, wo dann eben die Fallhöhe zwischen Substanz und Form augenfällig wird. Und deshalb muss man immer auch ein bisschen variieren, nicht wie man das Ganze darlegt. Aber ich glaube, es schadet schon nicht, etwas deutlichere Ansprachen zu machen. Aber bitte, immer widersprechen, wenn Sie finden, also jetzt reicht's dann langsam, wie dieser Schweizer da verbal übergriffig sich da an Deutschland zu schaffen macht. Aber einmal mehr, warum tun wir das denn eigentlich? Warum machen wir das? Natürlich, um die Klickzahl zu erhöhen. Selbstverständlich, um die Einschaltquote nach oben zu bringen. Aber das schaffen Sie eben nicht, wenn es Ihnen einfach nur um die Einschaltquote geht, wenn es Ihnen einfach nur um sich selber geht, wenn Sie am Friedrich-Merz-Syndrom leiden. Das ist ja das große Problem Ihres Kanzlers, meine Damen und Herren. Der säuerliche Sauerländer. Noch nie hat sozusagen eine Gebietsbezeichnung so gut den Politikertypus beschrieben wie im Falle des Friedrich Merz, der säuerliche Sauerländer, der jetzt unbedingt Gespräche führen möchte mit Wladimir Putin und sich da von diesem portugiesischen EU-Ratspräsidenten doch nicht in die Parade fahren lassen will. Obwohl ja Gipfel der Lächerlichkeit Putin gar nicht mit Merz reden möchte, gar keine Veranlassung sieht. Und in dieser diplomatischen Episode der Antidiplomatie hat der Friedrich Merz natürlich eine ganz entscheidende Facette seines Charakters hier noch einmal auf dem Serviertablett vorgeführt. Nämlich, es geht ihm am Ende um sich selbst. Das ist das Ego-Prinzip der Politik. Aber wenn es ihnen eben nur um sich selber geht, dann ist das ein zu schwaches Motiv und mit dem können sie eben die Leute nicht überzeugen. Natürlich geht es allen Menschen immer auch irgendwo um sich selbst und man muss sein eigenes Motiv kritisch beleuchten, man muss seinen eigenen Motiven misstrauen. Aber wenn es dann nur noch ums Ego geht, dann redet man alleine ins Nichts, echolos, verhallt das Ganze in der Unendlichkeit, in der unbelebten Weite der unzähligen Galaxien. Starten wir mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Alle Anleger schauen wie gebannt auf SpaceX. Der Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen stellt alle Rekorde in den Schatten. Eines geht dabei aber vergessen. Solche Hightech-Projekte heben nur ab, wenn genug Silber verfügbar ist. Silber leitet Strom besser als jedes andere Metall und steckt heute in Satelliten, Solarzellen und Elektronik aller Art. Über Jahrtausende war Silber der wichtigste Geldrohstoff, das wichtigste Geldmetall und begehrt in der Schmuckbranche. Heute ist es ein strategischer Rohstoff, das Öl der digitalen elektrifizierten Gesellschaft. Silber, das Öl der digitalen elektrifizierten Gesellschaft. Seit 8 Jahren in Folge übersteigt die Nachfrage das Angebot. Früher oder später, das zeigt jedes Marktgesetz, muss sich das im Preis niederschlagen. Wie investiert man am besten in Silber? Ganz einfach, mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Es verbindet die Vorteile von echtem physischem Silber mit der Flexibilität eines Depots. Ihr Geld fließt direkt in reines Silbergranulat, den Grundrohstoff, aus dem alle Silberprodukte bestehen. BB Wertmetall verwahrt es im Kundennamen und zu 100% versichert in einem Schweizer Zollfreilager. Und jetzt kommt das Beste. Eröffnen Sie ein S-Deposito, erhalten Sie eine Unze reines Silber geschenkt. Sie verpflichten sich lediglich zu einem Anlageziel von 100 Unzen und einer Ersteinzahlung von 1'000 Franken respektive Euro. Und so funktioniert es. Gehen Sie auf s-deposito.swiss und geben Sie den Code WW2-26 ein. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Jetzt aber gleich noch nachgeschoben, ein Hinweis in eigener Sache. Am Mittwoch, 24. Juni, bin ich ab 19 Uhr live beim Vermögensgipfel von Kettner Edelmetalle dabei. Wir sprechen über die wirtschaftliche Lage, Demokratie, Freiheit in unsicheren Zeiten. Themen, die mich, aber sicherlich auch Sie beschäftigen. Kettner Edelmetalle, mein Kollege Roman Zeller hat ihn ja interviewt vor einigen Wochen. Kettner hat den Dieter Bohlen in einem sehr bemerkenswerten Gespräch vors Mikrofon gebracht. Und Dieter Bohlen, den ich übrigens sehr respektiere, ein hochtüchtiger Mann und toller, erfolgreicher Musikproduzent, der eben auch in musikalisch-kulturellen Dingen Klartext spricht, der tastet sich jetzt allmählich ins Politische vor und auch da sehr realitätsgeerdet, bodenständig, aber natürlich auch vorsichtig. Er muss aufpassen, er möchte sein Publikum nicht verärgern und vor allem in Fragen von Krieg und Frieden lässt er, was mich als Schweizer freut, natürlich Anklänge an die Schweiz hier erkennen. Er sagt zum Beispiel, die Neutralität, wie wir sie in der Schweiz haben, mit allen zu reden, das sei etwas Wichtiges. Und das ist es auch. Man muss in der Demokratie mit allen über alles reden, sonst geht's gar nicht. Das ist nicht Demokratie, wenn man diese Brandmauern und all diese Dinge hat. Rentenreform in Deutschland. Ich lese heute Morgen, später in den Ruhestand, keine Rente mit 63 mehr und eine leichte Absenkung des Niveaus. Erste Vorschläge der Reformkommission werden bekannt. Und der Protest bricht los. Meine Damen und Herren, wäre ich Deutscher, würde mich diese Nachricht fuchsteufelswild machen. Es würde mich verärgern. Es würde mich aufregen. Und es würde in mir den gerechten politischen Zorn auf jene entfachen, die die Frechheit besitzen, das deutsche Rentensystem herunterzufahren, den Deutschen das Geld wegzunehmen, vor allem den Rentnern, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die nicht wie diese Migranten, die man von diesen unfähigen Politikern ins Land geholt hat, denen wird das Geld nachgeworfen, auch wenn sie nicht arbeiten. Sie werden dafür bezahlt, dass sie nicht arbeiten. Aber die Deutschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die müssen sich jetzt von diesen Politikern, die nichts auf die Reihe gebracht haben, die also mit Volldampf damit beschäftigt sind, das deutsche Erfolgsmodell in Grund und Boden hinein misszuwirtschaften. Von diesen Politikern müssen sie sich jetzt auch noch die Rente wegnehmen, reduzieren lassen. Und dies vor dem Hintergrund, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass die gleichen Politiker Milliarden in die Ukraine verschieben. An ein Regime eines Präsidenten, der alles daran setzt, Deutschland, die EU und die NATO in seinen völlig verrückten Krieg gegen Russland, in seinen nicht gewinnbaren Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Und damit die Politiker, die diesen Unsinn veranstalten, die diese Ausplünderung des Rentensystems, des Vermögens der deutschen Rentner auf die Spitze treiben, damit man sie nicht sofort zwangspensioniert. Versuchen Sie, die Leute mit einer Propaganda-Monsterwelle einzuschläfern, zu blenden, in die falsche Richtung zu lenken, indem Sie behaupten, dass Zelensky diesen Krieg gewinnt, dass die Russen am Boden liegen, dass die Front stillsteht, dass sie nichts mehr schaffen, dass sie nichts mehr zustande bringen, dass Putin sozusagen knieschlotternd, depressiv, mit Medikamenten vollgepumpt, am Ende seines Lateins nur darauf wartet, mit dem großen Friedrich Merz, dem säuerlichen Sauerländer, Gespräche führen zu können. Meine Damen und Herren, im Krieg herrschen Propaganda und Wunschdenken. Und ich schlage auf den Economist, die britische Zeitung, die nun wirklich nicht im Verdacht steht, kremlhörig zu sein. In ihrer vorletzten Ausgabe, Seite 19, in Europa steht Industrial Heart Transplant, industrielle Herztransplantation. Die Ukraine montiert die Fabriken in Kramatorsk ab und verschiebt sie 1000 Kilometer nach Westen. Das hat übrigens Stalin gemacht im Jahr 1941, als die deutsche Wehrmacht da hunderte von Kilometern russisches Territorium eroberte, allerdings nur im Strohfeuermodus, und vorrückte, haben die Russen ihre Industrieanlagen hinter den Ural abgebaut. Und genau das machen jetzt die Ukrainer. Kramatorsk und Slawiansk, das ist sozusagen das Epizentrum des ukrainischen Widerstands im Donbass. Also dort, wo angeblich die Russen ihre krachende Niederlage jetzt erfahren, militärisch. Kleine Gegenfrage. Wenn die Russen geschlagen sind im Donbass, warum montieren dann die Ukrainer ihre Industrieanlagen ab und verschieben sie 1000 Kilometer nach Westen? Könnte es vielleicht sein, ja klar, weil die Russen am Boden liegen, deshalb montieren wir alles ab, weil wir gewonnen haben. Völlig verrückt. Nein, sie montieren das ab, weil sie befürchten, dass diese Festungen fallen. Und auch wenn wir nicht wissen, was im Kreml hinter diesen geschlossenen Mauern abgeht, und auch wenn es in der russischen Geschichte nie auszuschließen ist, dass die Regierung viel schwächer ist, als wie sie aussieht und wie sie sich gibt und wie sie sein möchte. Punkto Stärke. So ist es doch fahrlässig zu behaupten, die Russen seien geschlagen, einfach weil man der eigenen Bevölkerung jetzt das Geld wegnehmen muss, um es eben in der ganzen Weltgeschichte zu verpulvern. Und gleichzeitig lesen wir aber, dass die Ukrainer ihre Fabriken abmontieren. Und jetzt will mir jemand erzählen, dass diese Drohnennadelstiche von Zelensky nach Russland, dass die militärisch entscheidend sein sollen, das ist doch dummes Zeug. Mit ein paar Luftangriffen können Sie ein Land mit 12 Zeitzonen, riesiges Rohstofflager, mit einer gewaltigen Leidensfähigkeit nicht in die Knie zwingen. Und man fragt sich hier einfach, glauben diese deutschen Politiker ihre eigene Propaganda? Sagen sie das, um sich selber zu blenden? Oder ist das einfach ein zynisches, abgekartetes Spiel, um den Deutschen Sand in die Augen zu streuen? Ich meine, das ist doch ein Affront, das ist doch eine Ohrfeige für die Deutschen, dass sie denen jetzt die Rentensysteme zusammenstreichen, damit sie Milliarden in die Ukraine verschieben können, damit sie Milliarden ausgeben für eine Kriegsrüstung, um sich gegen einen angeblichen Angriff von Russland zu rüsten, der gar nicht stattfinden wird. Natürlich musst du dich verteidigen können, das hat man jetzt jahrzehntelang vernachlässigt. Aber das wird jetzt übertrieben. Die stärksten konventionellen Streitkräfte in Europa, das ist für den Friedrich Merz, für den säuerlichen Sauerländer offensichtlich die höhere Priorität, als dafür zu sorgen, dass die deutschen Rentner ein sicheres Auskommen haben. Das Wohlergehen der illegalen Migranten in Deutschland ist auf der Prioritätenliste wichtiger und höher als das, was da die deutschen Rentner anzumelden haben für Frau Bärbel-Bas und den Kanzler Friedrich Merz. Und das ist so. Ich meine, die Parteien, die diesen Migrations- und Asylwahnsinn kritisieren, die werden ja als faschistisch, als Nazis abgestempelt. Das heißt, wer es also wagt, in Deutschland dieses Flüchtlings-, dieses Migrantenunwesen zu kritisieren, der sieht sich in die Schmuddelecke der deutschen Geschichte gestellt, während die Regierung gleichzeitig den deutschen Rentnern das Geld streicht. Und das sage ich als ein wirtschaftsliberal denkender bürgerlicher Konservativer, der natürlich der Auffassung ist, dass das deutsche Rentensystem reformiert werden muss, dass dieses deutsche Rentensystem nicht zukunftsfähig aufgebaut ist, indem es eben zu sehr auf die demografische Umlagedimension abstellt, weil es eben gemacht wurde, vor allem natürlich noch in der Bismarck-Zeit, als man diesen deutschen Staat gründete, das Deutsche Reich, aber weil die Deutschen eben widerspenstige Regionalisten waren, hat man das Ganze eben mit Geld verzuckert, mit einem Umverteilungssystem. Der Sozialstaat ist sozusagen die Klammer Deutschlands seit seiner nationalstaatlichen Vereinigung unter preußischer Krone, und dieser Sozialstaat hat dann alle Kriege überlebt und ist dann noch ausgebaut worden nach dem Krieg. Und Adenauer hat das natürlich in einer ganz anderen demografischen Ausgangslage, auch dann während der Babyboomer-Generation, seine Nachfolger haben das eben auf die demografische Umlage abgestellt. Und jetzt, wenn sie natürlich weniger Kinder haben, dann kommt das ganze System in Schieflage. Dass man darüber nachdenkt, das finde ich absolut legitim, das ist überfällig. Aber die Art und Weise ist ein Skandal, und ich prangere das in dieser Schärfe an, meine Damen und Herren, weil wir das Gleiche in der Schweiz eben auch haben. Man hat Milliarden für die Welt, aber keinen hellen, keinen müden Rappen für die Schweizer Rentner, und das darf man sich da nicht bieten lassen. Und die Parteien, die immer behaupten, sie hätten ein soziales Gewissen, die sich jetzt einspannen lassen, die Sozialdemokraten, die Grünen, für diese seelenlose Kriegstreiberei da, der Strack-Zimmermanns, ich meine sogar die Politiker, die nichts mehr zu sagen haben in Deutschland, drehen an dieser Rüstungsschraube. Ein Friedrich Merz, der sein Land auf einen Kriegspfad führt gegen Russland durch eine nibelungentreue Anbiederung, eine Unterwürfigkeit unter diesen, und ich sage das hier deutlich, unter diesen Präsidenten, unter diesen leichtsinnigen, verantwortungslosen, meines Erachtens kriegerisch-kriminell handelnden Präsidenten Zelensky, der einen Krieg vorantreibt, den er nicht gewinnen kann, den er nur dann zu gewinnen glaubt, wenn er die EU und die NATO in diesen Krieg hineinzieht, in diesen Wahnsinn. Und wer der Meinung ist, man könne von Russland eine Kapitulation erwarten, der wird vor dieser Kapitulation einen Atomkrieg bekommen. Und man muss diese Prioritäten und diese Möglichkeiten hier in aller Deutlichkeit vor Augen stellen. Nein, Entschuldigung, ich halte diesen Zelensky nicht mehr aus. Und Zelensky ist fast so schlimm zu ertragen wie dieser Zelensky-Kult, der da vor allem auch in den offiziellen Stellen Deutschlands um ihn betrieben wird. Und ich möchte das einfach deutlich machen an einer Episode aus letzter Zeit. Zelensky hat doch diesen berühmten Diplomatiebrief an Putin geschrieben. Und in diesem Brief strotzte es nur so von Beleidigungen des Ukrainers mit seiner schnarrenden Betonmischerstimme. Man hört schon diese näselnde, schnarrende Überheblichkeit, wie er da an Putin die Schuhe abputzt. Und es gibt ja beileibe vieles, was man an Putin kritisieren kann. Aber es gibt übrigens auch vieles, was man an Putin respektieren kann. Und für so einen Satz werden sie ja sofort auf alle Sanktionslisten gestellt, was ja der EU auch ein himmeltrauriges Zeugnis ausstellt. Aber dieser Zelensky hat also einen Brief geschrieben und dort nach Strich und Faden Putin beleidigt, er sei der Kriegstreiber, alles falsch, wie er sein Land regiere, er liege in den, am Boden faktisch, hänge in den Seilen, das sei das Allerletzte, was er mache, aber er, Zelensky, sei natürlich bereit, mit ihm Friedensgespräche zu führen. Also, bevor man die Diplomatie offeriert, schlägt man dem anderen einfach zuerst mal links und rechts ein paar um die Ohren, weil man natürlich ganz genau weiß, dass Putin sich so etwas nie bieten lässt. Ich meine, man verkennt die Psychologie dieses Kremlherrschers, und das tut übrigens auch Friedrich Merz, wenn er glaubt, Putin beleidigen zu können, um dann sozusagen im Sinne eines Gnadenaktes dann noch sich selber diplomatisch anzubieten. Ich meine, es ist schon fast bewundernswert, diese Art von Selbstverblendung und Chuzpe, die hier an den Tag gelegt wird. Aber Selenskyj hat einen Brief geschrieben, der einen scheindiplomatischen Vorstoß enthält, in Wahrheit allerdings nur Beleidigungen, Fädehandschuhe mit dem Ziel, diesen Krieg voranzutreiben. Und deshalb ist Selenskyj ein brandgefährlicher Politiker. Brandgefährlich ist er aber nur, die Bombe scharf machen nur die Unterstützer im Westen, die ihm die Waffen liefern, die ihm die Drohnen liefern, die ihm die Teilchen liefern, die ihn in die Möglichkeit versetzen, diesen Krieg, den er nicht gewinnen kann und den die EU gar nicht direkt führen will, gegen Russland siegreich zu gestalten. Und ich meine, wenn man einen Krieg nicht gewinnen kann, dann darf man ihn nicht führen. Die Russen sind auch nicht so leicht in der Lage gewesen, diesen Krieg zu gewinnen, wie sie vielleicht gedacht hätten. Aber ihnen steht mittlerweile auch mehr oder weniger der geballte Westen gegenüber, zumindest indirekt. Aber die Russen sind gewillt, diesen Krieg zu gewinnen und sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Einen Preis, den wir bei uns natürlich viel höher ansetzen, als ihn die Russen möglicherweise einschätzen. Und dieses gefährliche Spiel, und im Zentrum steht Selenskyj, machen vor allem die Deutschen mit. Vor allem die deutschen Politiker, nicht die deutschen Bürger. Die finden das genauso skandalös wie ich. Aber die deutschen Politiker treiben das voran. Also man kann das nicht mehr hören, wie hier Selenskyj den Krieg eskalieren will. Aus seinem Interesse, absolut rational. Wenn man sich die reine Interessenlage Selenskyjs vor Augen hält, solange Krieg ist, bleibt der Präsident. Und wenn möglichst viele mitmachen, wenn er möglichst viel Schaden anrichtet in Russland, dann ist das in seinem Interesse. Aber ihn scheint sozusagen das weitere Schicksal der Europäer, der anderen, gar nicht zu kümmern. Deshalb muss man ihn ja fast prügeln, damit er sich mal bedankt dafür, dass man ihm überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Krieg zu führen. Aber dass man sich einredet im Westen, das sei unser Krieg zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich meine, das ist ein Akt der geistigen Selbsthypnose, den man dann einmal historisch wirklich vertieft untersuchen sollte. Und mittendrin diese Deutschen mit ihrer Identitätskrise, mit ihrer Funkstörung gegenüber sich selber, eben ein Deutschland, das keine nationale Identität hat, mehr hat und darum sich diese nationalen Ersatzidentitäten sucht, und zwar immer wieder in fiebriger Übersteuerung. Wenn sie einmal das Christentum verabschiedet haben, als Wertefundament, wenn sie ihre eigene nationale Geschichte als Rahmenraster und auch Begrenzung der eigenen Möglichkeiten mit den Lektionen aus der Geschichte, aus denen man ja lernen kann, wenn sie das auch verabschieden und wenn sie ihre nationale Identität nur noch situativ aus dem Moment heraus gestalten, dann verbeißen, dann verrennen sie sich immer wieder in diese Momentanpsychosen, in diese neurotischen Übersteigerungen, die wir jetzt in Deutschland fieberkurvenmäßig seit 10 Jahren sich abwechseln sehen. Klimawahn, Migrantenwahn, Corona-Wahn und jetzt Kriegswahn. Jetzt, ich bin gegen Deutsch, ich bin gegen Putin, also bin ich ein Deutscher. Ich hasse Putin, also bin ich Deutsch. Man definiert sich jetzt in der kompletten Verteufelung im Gegenfeindbild Putin. Daraus entwickelt man die Identität in einem skurrilen Militarismus ohne Militär, für den man bereit ist, Milliarden zu opfern. Und gerade die Deutschen müssten jetzt als besonnene, brückenbildende Friedensmacht auftreten und sie machen das Gegenteil. Und darum führen wir eben dieses Gespräch hier mit einigen sehr umstrittenen Politikern, die sich aber genau mit dieser Frage beschäftigen und vermutlich deshalb auch umstritten sind, weil eben in den etablierten Kreisen Deutschlands will man das nicht hören. Die müssen ja dann auch nicht an die Front gehen, die müssen diesen Krieg auch nicht ausbaden, weil sie Sonderkonditionen haben in ihrer Daseinsführung. Die bekommen ja alle dann eine lebenslange Rente, diese Politiker. Die haben keine Risiken zu befürchten. Also weil die Deutschen nicht mehr wissen, wer sie sind, verklammern, verbeißen sie sich dann in diese Rasereien, in diese momentanen Ersatzidentitäten, die ihnen für einen Moment wie ein Drogenschuss das Gefühl geben, sie wissen wieder, wer sie sind. Und diese Unausgeglichenheit ist brandgefährlich und darum argumentieren wir auch, versuchen wir übrigens auch Deutschland zu inspirieren, hier wieder etwas mit sich ins Reine zu kommen, dass man zurückfindet zur Gelassenheit und zur Bescheidenheit der deutschen Politiker, wie wir sie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg beobachtet haben. Natürlich ist das eine Form von Größenwahn, die eingesetzt hat nach dem Erfolg im Kalten Krieg. Natürlich sind die Deutschen, die Westdeutschen genauso übermütig geworden und abgehoben wie die Amerikaner nach dem Ende der Geschichte. Sie erinnern sich, wir sind auf der Siegerstraße der Weltgeschichte. Und dann hat auf eine merkwürdige Art und Weise ein geradezu kommunistisches Denken Einzug gehalten in den Regierungskreisen der Bundesrepublik. Die haben plötzlich geredet wie Stalin und Lenin, die sich ja als kommunistische Vordenker und Vorkämpfer und Diktatoren eingeredet haben, sie seien auf der richtigen Seite der Geschichte und gewissermaßen am Ende der Geschichte angekommen. Und Senator Alexei Puschkow hat ja in seinem großen Weltwoche-Interview sehr präzise auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Also hier haben wir eine Identitätsstörung in der deutschen Politik, weniger bei der deutschen Bevölkerung, vor allem in der deutschen Politik, die ist viel verwirrter als das deutsche Publikum, das sehe ich ja, das sehen Sie auch an den Umfragen. Und diese Identitätsstörung ist der Grund dafür, warum Sie diese hysterischen Übertreibungen sehen, jetzt auch diese fürchterliche Kriegstreiberei, die in ihrer praktischen Wirkung dazu führt, dass man jetzt den Deutschen zumuten will, dass sie auf ihre Rente verzichten, damit die Politiker ihre Kriege führen können. Auf das kommt es runter, meine Damen und Herren. Das ist die Situation, die wir haben. Unbewältigte Wiedervereinigung. Aber die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, die gute Nachricht ist, dass diese Wiedervereinigung stärker ist als die Politik in Berlin. Lassen Sie mich das hier in aller wohlwollenden Distanz zu Deutschland sagen. Deutschland ist stärker als diese Psychopolitik in Berlin. Die Deutschen sind vernünftiger als diese Psychopolitiker, als diese Kriegstreiber in Berlin, die den Kontakt zur Realität verloren haben. Und übrigens auch den Kontakt zu ihrer Bevölkerung, zur Lebenswirklichkeit der Leute. Und das ist die Realität, die für einen Politiker ausschlaggebend sein sollte. Aber mit Friedrich Merz hat die Egozentrik, die politische Egozentrik nun die Macht ergriffen in der Bundesrepublik. Ein Politiker, ein säuerlicher Sauerländer, der permanent beleidigt ist. Warum? Weil es ihm eben am Ende vor allem um sich selber und nur um sich selber geht. Gibt doch keinen Grund, als Politiker beleidigt zu sein, außer du hast falsche Prioritäten. Außer es geht dir eben um dich selbst, um dein Ansehen, um dein Image, was die Leute denken. Dann bist du beleidigt. Dann spielt es für dich eine Rolle, ob jetzt ein Herr Costa oder du mit Putin redet. Ein deutscher Staatsmann würde sagen, ich will gar keine Rolle spielen auf der öffentlichen Bühne. Wissen Sie, das haben wir Deutschen, das haben wir im 20. Jahrhundert gemacht. Und ich glaube, wir haben da nicht so eine glückliche Hand bewiesen. Nein, ich finde das toll, wenn Herr Costa, wenn ein Portugiese, wenn der Ratspräsident hier diese diplomatischen Gespräche führt. Und wir Deutschen, wir unterstützen ihn dabei. Denn wir in Deutschland, wir wissen, was Krieg bedeutet. Und wir wissen, wie Kriege Länder zerstören können. Und wir billigen den Einmarsch Russlands nicht. Wir billigen diese Machtpolitik nicht. Aber wir Deutschen, wir sind auch nicht so blind oder wir machen uns auch nicht so blind, dass wir jetzt plötzlich behaupten, es habe keine Fehler des Westens gegeben in dieser ganzen Heraufbeschwörung des Krieges. Und wir tun auch nicht so, als sei es da Wladimir Putin einzig und allein, der da verantwortlich sei für diesen Krieg. Nein, so einfach ist das nicht. Und es wäre eine Beleidigung für die Intelligenz unserer Leute in Deutschland, wenn man mit dieser Theorie versuchen würde, hier quasi die Wirklichkeit zu vergewaltigen. Nein, es sind Fehler gemacht worden, auch von den Ukrainern. Und wir mahnen alle Parteien an, zusammenzusitzen. Aber wir Deutschen, Bitte habt Verständnis. Wir möchten hier nicht die Hauptrolle spielen im Vordergrund, wir spielen sie im Hintergrund. Denn wir wissen auch um die historischen Sensibilitäten und die Empfindlichkeiten, die historisch berechtigten Empfindlichkeiten auf dem Baltikum, vor allem auch bei unseren polnischen Freunden, dass wenn da ein deutscher Kanzler nach Moskau geht und einem Kremlchef die Hand gibt und dazwischen werden Grenzen verschoben, dann wissen wir, was für Filme ablaufen, was für Horrorszenarien da plötzlich aus ihren Gräbern steigen bei unseren Freunden in Ost-Mitteleuropa. Und deshalb begrüße ich es, wenn diese Diplomatie hier vorankommt und sie vielleicht auch andere vorantreiben. Das wäre doch die richtige Politik. Das wäre die Politik einer Regierung, die sich für Deutschland interessiert und auch für die Deutschen interessiert. Aber davon sind wir weit entfernt. Wir werden in den nächsten Tagen, meine Damen und Herren, ich spreche jetzt hier über viele Schwächen, wir werden in der nächsten Zeit auch über die Stärken sprechen in Deutschland, so wie ich sie sehe, als Schweizer von außen. Nicht nur das, was schlecht läuft. Deutschland hat unglaubliche Stärken, gewaltige Stärken. Und an diese Stärken muss man erinnern, vor allem dann, wenn Sie eine Regierung haben, die permanent Stärke zeigen will, aber nichts anderes offenbart als Schwäche und eben diese egozentrische Fixierung auf eigene Interessen, dabei aber die Interessen der Bevölkerung vergessen. Wir werden auch darüber sprechen, was eigentlich die Migration für Deutschland bedeutet. Und wir werden über erfolgreiche deutsche Integrationsmodelle sprechen können. Und es wird eine Pointe sein dieser Ausführungen, so viel darf ich schon verraten, dass der entscheidende Trumpf Deutschlands, wie übrigens auch der Schweiz, das Leistungsprinzip ist. Und dass die Außerkraftsetzung des Leistungsprinzips durch die Politik, vor allem durch die linke Politik, übrigens auch das Migrationschaos mit verursacht, das sie in Deutschland haben. Wir werden daraus vielleicht, bin dann gespannt, wie Sie reagieren, auch eine mögliche Erfolgsstrategie, die bereits zu beobachten ist, für Deutschland ableiten können. Also Sie sehen, meine Wutreden, meine Reden an die deutsche Nation, die wir hier jetzt sozusagen als informelle Reihe begonnen haben, die sollen nicht einfach nur sich erschöpfen in der Anprangerung von Missständen, die man natürlich anprangern muss. Nein, sie sollen auch eben jene Stärken in Erinnerung rufen, die viel zu wenig gesehen werden. Übrigens, das Christentum ist eine ganz große Stärke und ganz wichtig, darüber werde ich auch reden. Fußball wird vorkommen. Ich sage nur UNDAF, Edeljoker. Ich sage künstliche Intelligenz und ich sage Ihnen, dass die Amerikaner unter Trump sich jetzt da etwas aus Europa zurückzuziehen scheinen. Die werden sich nicht zurückziehen, die wollen schon ihren Fuß hier drauf halten. Ist eine gute Nachricht und eine riesige Chance, aber auch eine weitere Chance, ein weiterer Penalty, der von der deutschen Politik meilenweit neben das Tor gesetzt wird. Also, meine Damen und Herren, es geht weiter, es bleibt spannend. Wir werden die Ereignisse, die Nachrichten einbetten in diese Reden an die deutsche Nation, die Sie ab sofort jeden Tag hier bei Weltwoche Daily hören werden. Mit Rückgriff auf die Geschichte, mit Rückgriff auf meine solide Halbbildung in Sachen, die Deutschland betreffen. Aber ich sage Ihnen, diese Halbbildung geht immer noch viel, viel weiter, als was da die meisten ihrer Politiker, zumindest wenn ich sie vor den Kameras sehe, an den Tag legen. Oh, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, meine Damen und Herren. Immer steilere Ansagen. Mir ist die Alpenluft zu Kopfe gestiegen. Nein, Sie kennen mich, auch die Ironie muss man es mal hier als Modulationsinstrument, als Beschwichtigungspille eingestreut werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, möchte es nicht noch länger machen, 34 Minuten, aber ich sage Ihnen, das sind die 34 schnellsten Minuten, die 34 klügsten und intelligentesten Minuten, die Sie in diesem Tag haben investieren können. Und wenn es nicht so ist, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie mir Schimpf und Schande sagen und bitte schreiben Sie mir. Und ich bekomme so viele Zuschriften hier, beispielsweise von Martina aus Deutschland, die mir viele Impulse gegeben hat für die heutige Sendung. Ganz herzlichen Dank. Schreiben Sie mir, was ich hier in meine Reden an die deutsche Nation unbedingt nicht verschweigen darf. Ich freue mich auf dieses Gespräch und ich kann Ihnen versprechen, dass ich aus Ihrer Mitte heraus das, was ich in mein System eingliedern kann, was ich organisch quasi nachvollziehbar hier bringen kann, ich werde das bringen und das wird mir eine ganz wichtige Anleitung sein, Ihre Gedanken, Ihre Überlegungen, Reden an die deutsche Nation aus der Schweiz, von Roger Köppel, von der Weltwoche, powered by the German people, powered by Ihnen. Und Sie sehen, ich bin ein englisch sprechender Schweizer. Das würde jetzt den Herrn Höcke etwas verstören. Aber man muss ja auch nicht in allem immer gleicher Meinung sein. Ich wende mich übrigens auch an die deutsch sprechenden Amerikaner im Westen. Und da werden wir auch die Amerikaner loben. Denn dass sich die Deutschen von den Amerikanern, die Westdeutschen von den Amerikanern haben inspirieren lassen, ist eben genauso vernünftig, wie sich sogar die Ostdeutschen zum Teil von den Russen haben inspirieren lassen. Und jetzt müssen wir doch daran arbeiten, diese deutsch-amerikanisch-russische Freundschaft, diese Symbiose zu einem Amalgam zu machen, das dann eben wieder in diesem faszinierenden deutschen Mikrokosmos sich als etwas Eigenes entbirgt. Um Himmels Willen, jetzt habe ich sogar das Verb entbergen hier noch verwenden können. Also es gibt keine Talkshow in Deutschland, in der Sie das Wort entbergen hören können, aus einer Kommentierung der Tagespolitik heraus. Jetzt aber der Schlusspunkt. Vielen herzlichen Dank, bis bald und Ihnen allen einen tollen Start in diese Woche.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.